Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Thieme.club.
Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Heiko. Hier von mir zum Start erstmal eine kleine Zusammenfassung, wie ich so die Börsenlage einschätze. Der DAX, na, der muss erstmal die Rekordgewinne der Vorwoche verdauen. Aber der Fed-Put ist zurück, da können wir gleich mal diskutieren. Ich meine, nach der Rekord-Hatz über die Brückentag-Kurzferien zeigen sich zu Wochenbeginn ja momentan an den Börsen ein uneinheitliches Bild. Das Rekordhoch vom Freitag bei 18.846 bleibt also erstmal noch unangetastet. Eine mögliche technische Unterstützung bietet hierfür das ehemalige Allzeithoch bei 18.570 Punkten. Ja, und solange der Index darüber notiert, bleibt die 19.000er Marke für den DAX erstmal das nächste Ziel. Ja, und über den Teich, der Jones Index, der ist nur noch ein Millimeter von der 40.000er Marke entfernt. Ja, das wäre natürlich ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Index. Gezündet wurde die Rallye nach den letzten US-Notenbank-Sitzungen und den US-Arbeitsmarkttaten. Zwar sind die Zinssenkungen noch nicht Realität geworden, doch nimmt der Markt wieder in Entwicklung einmal vorne weg. Der Fed-Put ist wieder zurück. Heiko, wir haben einen Traum-Mai, also eine super Rallye. Ja, wo sind denn die Gründe dafür? Also warum ist alles so schön im Mai?
Es ist etwas pervers für den Laien, wenn man das erläutert. Der Markt ist deswegen so positiv, weil man quasi nicht hofft, aber man rechnet damit, dass die Wirtschaft sich etwas abschwächt und schwache Wirtschaftswachstum ist ja nicht unbedingt gut für die Börse, weil die Unternehmensgewinne nicht steigert, sondern eher reduziert. Und man rechnet aber damit, wenn die Wirtschaft etwas Luft ablässt, dass die Arbeitslosenrate in Amerika auch über der 4%-Marke liegen würde, jetzt liegt sie unter 4, und zwar seit etlichen Monaten, wie wir es seit über 60 Jahren noch nie gesehen haben, also Vollbeschäftigung haben wir, ist ja eins der Mandate der amerikanischen Notenbank. Das zweite Mandat ist, die Inflation in Schach zu halten. Und man will ja die Inflation auf 2% wieder sehen, hat auch ein gutes Stück davon schon erreicht. Wir haben also mehr als halbiert die Inflationsrate, übrigens auch in Europa. Also die Zahlen sehen gut aus, aber nicht so gut, wie man es möchte. Und wenn jetzt die Wirtschaft schwächer wird, kann man darauf hoffen, dass dann auch der Preisanstieg sich reduziert und damit die Notenbank freiwillig oder gezwungen wird, die Leitzinsen in Bälde, das lassen wir mal offen, was in Bälde heißt, zu senken von 5,5%, was relativ hoch ist, als Tagessatz für Zinsen, wenn man bedenkt, dass die Inflationsrate irgendwo zwischen 2,5 bis 3,5% schwankt. Nehmen wir mal 3,5% an, dann wären das volle 2% Realzins. Und ein Realzins in dieser Höhe, der drückt natürlich auf das Wirtschaftswachstum, weil es Geld kostet. Also wer expandiert, muss real mehr bezahlen. Und das schwächt vielleicht das Ausgabeverhalten ab, nicht wahr? Und damit würde man sagen, okay, wenn die Zahlen so sind, wie ich sie jetzt interpretiert habe, sollte die Notenbank also spätestens im dritten Quartal die Leitzinsen senken. Ich hatte ursprünglich immer gesagt, es wird im Juni passieren. Das habe ich jetzt etwas verschoben, obwohl ich noch eins sagen will, theoretisch gesehen, aber das ist wirklich nur theoretisch, ist nach wie vor denkbar, dass die Notenbank uns überrascht im Juni, nachdem die Europäische Zentralbank mit höchster Wahrscheinlichkeit von über 80% die Leitzinsen um 0,25% senken wird, also von 4,5 auf 4,25% geht und das als Zinsbeginn einer Zinssenkungsrunde annonciert. Das wird auch mehrfach bis zum Jahresende passieren, mindestens dann nochmal zweimal, vielleicht sogar dreimal.
Was ich sogar spannend finde, ich hatte gerade hier bei Börsenradio ein Interview mit Allianz Global Investors, also den Chefdenker, das ist der Hans-Jörg Naumer. Der geht auch von diesem Szenario aus, aber hat so mit Augenzwinkern gesagt, naja, vielleicht ist sogar eine Zinserhöhung notwendig und eventuell hat sich Paul beim letzten Mal auch zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Gut, das gibt es einige, die das auch sagen. Und wenn man das Spektrum, dann sprichst du das Meinungsspektrum an und dann muss man wirklich ganz nüchtern sagen, es ist eigentlich alles vertretbar und es ist auch alles, was man sich durchdenken könnte, wird von irgendeiner Seite angedacht. Deswegen muss ich sagen, es ist denkbar, aber meine Meinung, da muss man zur Schlussfolgerung kommen, wo steht man denn selber, muss es glaubwürdig begründen können. Ich sehe keinen Grund für eine überhitzte Wirtschaft. Ich muss auch bei der Inflationsrate sagen, ist doch alles relativ, wenn man zum Beispiel sieht, dass die Kaffeepreise stark gestiegen sind. Ich glaube nicht, dass der Kaffeepreis plötzlich unser gesamtes Ausgabeverhalten, unsere gesamte Zinsstrategie der Notenbanken bestimmen soll. Da trinkt man halt etwas weniger Kaffee, wenn der Kaffeepreis gestiegen ist. Worauf ist er gestiegen? Weil eben die Ernten geringer sind und die Bäume nicht nachgepflanzt worden, die vorher verdürrt sind. Also insofern darfst du nicht sagen, deswegen bricht die ganze Weltwirtschaft ein. Wir müssen sagen, nein, wir müssen die Leitzinsen erhöhen. Kaffee ist gestiegen. Halte ich, um es mal auf den, zur Spitze zu treiben, für eine absolut falsche Argumentation. Man kann bei den Löhnen sagen, die sind gestiegen. Nun kann man da wieder die Rechtfertigung bringen, in Deutschland ja auch. Dass man sagen kann, pass mal auf, die Löhne sind hinter der Inflationsentwicklung hinterhergehinkt, haben also den Bürger oder die Betroffenen nicht besser gestellt, sondern schlechter gestellt. Das muss erstmal aufgeholt werden. Sie haben keinen Realzins oder keinen Realanstieg bekommen, sondern haben nur den Abstand von der Inflationsrate verkürzt oder sind gerade auf dem Niveau, wo sie vorher waren. Da kann man so viele Argumente bringen. Und zum Schluss muss man jetzt doch so machen, das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber so denke ich nun auch mal nach meinen über 50 Jahren Tätigkeit in diesem Bereich. Man muss auch mal dann zu Potte kommen und zu einer Schlussfolgerung kommen. Und die heißt bei mir eben, es gibt genügend Gründe, um eine Leitzinssenkung auch in Amerika anzudenken und sogar zu sagen, es gibt eine...
Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club.
Steigen wir ein in die ersten Hörerfragen, nehmen wir sie mit rein. Sie kommen vom Christoph. Hallo, ich habe auf den Tipp hin die Tesla Put Aktie gekauft oder den Tesla Put gekauft und auch noch zweimal nachgekauft. Nun bin ich bei 18% plus. Wie sieht da eine Exit-Strategie aus? Ist bei einem Derivat es anders als bei einer Aktie? Und insgesamt würde mich, Klammer auf, als Neuling nochmal die Exit-Strategie interessieren. Was mache ich, wenn es noch unter minus 30% geht und ab wann verkaufe ich, setze ich Stop-Loss?
Sehr gute Frage. Und das kann man nicht häufig genug fragen. Und man muss auch immer wieder die Antwort relativ geben. Ist es eine Vergleichbarkeit mit der normalen Drittelstrategie? Ja, aber die Prozentsätze verändern sich etwas. Wenn ich einen Hebel kaufe, erwarte ich allerdings von der Definition, wenn es ein Dreifacher, ich nehme normalerweise dreifache Hebel, nicht 10- oder 20-fache Hebel, da bei jedem Millimeter Veränderung man totale Verluste hat, aber auch natürlich auch sein Geld verdoppeln und verdreifachen kann. Aber das ist mehr Roulette-Spiel. Roulette-Spiel versuche ich möglichst zu eliminieren. Dann wäre Roulette-Spiel, das kann man auch tun, ist nichts falsch, das ist so, wenn einer sich fragt, wenn wer zum Beispiel gerne in die Spielbank geht oder mal ein bisschen Risiko eingeht, der sagt, ich nehme einen gewissen Betrag, den ich heute Abend verspielen will. Verspielen heißt verlieren. Bereit bin zu verlieren. Nicht in der Hoffnung, um Millionär zu werden, sondern mir macht es einfach Spaß, die Kugel zu sehen, die Roulette-Kugel, geht hin. Da muss er sich fragen, was ist das Vernünftige? Wenn man mich fragt, kann man ganz einfach definieren, wenn man verheiratet ist, dann sagt deine Frau, macht auch gerne mit, dass man auch, ihr nehmt so viel Geld in die Hand, wie ihr zu einem guten Abendessen ausgeben würdet. Aber ihr geht noch nicht zum Abendessen hin, sondern ihr sagt, das machen wir vom Roulette-Tisch abhängig. Dann spielt man. Sollte man Glück haben, bei der ersten Kugelrolle gleich das 30-fache Gewinn, sagt man Muttern, wir können heute Abend das Abendessen schon mal einbuchen, haben wir so viel Gewinn, dass wir eine kleine Urlaubreise machen können. Und wir haben noch so viel drin, dass wir sogar nochmal eine Kugel nachschießen können. Und beim zweiten Mal gewinnt er nochmal, sagt man, heute ist ja Weihnachten und Ostern auf einem Tag gefallen, das ist ja toll. Und nimmt wieder das Geld raus, das ist immer die Disziplin des Rausnehmens, und lässt dann immer noch einen Betrag drin. Und den man zum Schlitzen, den er dann verlieren kann, sagt er, dann die Disziplin zu haben, jetzt gehe ich raus. Und ich sage, jetzt legen wir noch mal was an von dem, was wir zurückgelegt haben. Das wäre die Logik, um es mal auf die Spielbankmentalität oder Ebene zu bringen. Was heißt das in der Praxis? Der Praxis ist klar, bei Basiswerten, einfach der Erfahrungssatz sagt, dass wenn ich mich eingekauft habe, ob mit einer Tranche, zwei oder drei, das ist nie garantiert, dass man zu drei Tranchen kommt. Deswegen muss man auch mal mit einem Prozent zufrieden sein, wenn es ein DAX oder DAU-Wert ist, dass man nur 1% investiert hat, wenn der Markt sich dann schon dreht. Ab 25%, reiner Erfahrungssatz, da gibt es keine wissenschaftliche Begründung dafür. Gewisse vielleicht, wo man sagen kann, ja, die Börse steigt im Jahr mit 8%, dann sind ja 25% das Dreifache. Da muss man ja schon mal zufrieden sein, dass man ein Drittel zumindest von rausnimmt, weil die Börsen ja auch mal fluktuieren. Und wenn man dann sagt, beim nächsten Mal 35%, das sieht da toll aus, der Heiko Thieme ist ein Genie, ist gar kein Genie, der Heiko Thieme, der hat nur ganz normale Reaktionen an der Börse mal in Worte gefasst. Und dann sagt man, da gehe ich mit dem zweiten Drittel raus, habe ich einen Schnitt von 30%, nämlich 25 plus und 35 plus mit gleichen Summen sind 30% für zwei Drittel. Und das letzte Drittel, das verkaufe ich jetzt nicht bei 45 oder 50%, sondern sage, ich lasse den Markt entscheiden, wie weit der Gewinn ist. Ich sichere mich aber ab mit 30%, weil die Gesamtposition nicht weniger als 30% bringt. Und damit bin ich Weltmeister aller Klassen, geht aber das letzte Drittel auf plus 50%. verkaufe ich jetzt nicht, sondern ich schiebe den Stop nach oben, 40% oder 35%, das ist eine persönliche Einstellungsfrage. Sind wir bei 100% plus, sagst du, ich mache den Stop nicht bei 90%, das ist zu wenig, sondern macht man lieber eine Fluktuation von 20, 25 bis 30% sollte man zulassen, also bei 70% sind wir auf 1000%, liegt mein Stop bei 700%. Ich fantasiere jetzt mal nicht. Nur, dass man weiß, wie die Stop-Strategie funktioniert. Und das Gleiche anwendbar beim Hebel, nur dass die ersten Zahlen, die man eigentlich sich erhofft, nicht 25% sind. Und eigentlich, von meinem Gustus her, sollte es zwischen 30-50% sein. Jetzt kommt das Aber. Ich habe nur auch immer wieder angeguckt beim Hebel.
Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club